Paar Männer, die treffen sich am Stammtisch und sie haben sich angewöhnt, dass sie sich immer über ein Thema unterhalten. Und es ist ein Chirurg, es ist ein Architekt und es ist ein Politiker. Und der Chirurg, der sagt, wir wollen uns heute mal über unseren Berufsstand unterhalten. Wer von uns hat den ältesten Berufsstand? Und er denkt, er hat die besten Karten. Er sagt, Gott entnahm Adam eine Rippe, schuf die Eva. Die erste Tat in der Weltgeschichte, das war eine Operation. Also ich habe den ältesten Berufsstand. Der Architekt da widerspricht, er sagt, vor Adam und Eva herrschte das Chaos. Gott baute die Welt. Die erste Tat war auch eine architektonische Leistung. Und der Politiker, der etwas unbeteiligt daneben saß, der trumpft auf und sagt, ihr habt doch keine Ahnung, von wem stammt denn das Chaos. Und wenn wir jedenfalls die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, da kriegen wir mit, dass Gott ein Freund der Arbeit ist. Er geht in die Werkstatt. In der Bibel erkennst du, wie Gott mit viel Liebe den Lebensraum von uns Menschen zusammengebastelt hat. Wie ein Vater, so stelle ich mir das vor, der in der Vorweihnachtszeit die Spielzeugeisenbahn für sein Kind in der Werkstatt baut. Das Kind darf natürlich nichts mitkriegen. Und während der Arbeit, während des Bauens der Spielzeugeisenbahn, stellt der Vater sich schon vor, den Weihnachtsabend, wie das Kind dann das Geschenk in Besitz nimmt und wie es seine Freude daran hat. So ungefähr stelle ich mir das bei Gott vor, während er einen Tag und den anderen diese Welt baut, freut er sich schon auf den Tag, wo die Welt fertig ist und er den Menschen hineinsetzt, der Mensch seine Freude am Leben hat, der Mensch die Welt genießen kann. Wisst ihr, dieser Gott, der so alles vorbereitet hat für uns, der kann doch nicht das Leben ablehnen. Der will, dass du lebst, der will auch, dass dein Leben gelingt. Also jeder, der 14, 40 oder 80 Jahre alt geworden ist, der ist es doch nur aus einem einzigen Grund, nämlich weil Gott will, dass du lebst. Und wenn Gott dir aber das Leben schenkt, musst du dennoch herausfinden, was du mit diesem Geschenk machen sollst. Das ist deine Aufgabe, ganz persönlich. Was ist das Thema deines Lebens? Ich war früher in der Jugendarbeit tätig, da gab es so Freizeiten. Und erstens war meistens am ersten Abend so Vorstellungsabend, da musste man so putzige Zettel ausfüllen, die Lieblingsbeschäftigung. Und einer hat da mal reingeschrieben, rumhängen. Da habe ich mir gedacht, das ist schon mal wichtig, rumhängen, die Seele baumeln lassen, das brauchen wir. Und wenn das jemand dann bei Lebensprogramm vielleicht sogar einträgt, rumhängen, dann ist es irgendwie etwas verfehlt. In der Bibel steht ja nicht nur, du sollst den Feiertag heiligen, da gehört dazu, dass man sich im Gottesdienst trifft, da gehört auch dazu, dass man mal rumhängt, die Seele baumeln lässt, die Batterie auftankt. Aber in der Bibel steht eben auch, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Ich lasse mal einen Bericht über eine Demo, die war an einem 2. Mai in Berlin. Und die Demonstration, die hieß Recht auf Faulheit. Die wichtigste Forderung war ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ein Sprecher sagte in die Kamera hinein, wer nicht arbeiten gehen will, muss es auch nicht. Und ein Demonstrant, der trug ein Plakat auf seinem Rücken, da stand drauf, diese Hände sind noch nicht von Arbeit geschändet. Dann ging es auch sogar noch vorn zu, von der Bühne hörte man ein Gebet, das ging so, Arbeit, Geißel der Menschheit, verflucht seist du bis ans Ende aller Tage in Ewigkeit, Amen. Soweit das Zitat, dass niemand denkt, es sei von mir. Angesichts dieser geistlosen und traumtänzerischen Forderungen nach Recht auf Faulheit bin ich froh, dass Gott, und wenn wir die Bibel lesen, kriegen wir das ganz schnell mit, dass er realistisch auf unser Arbeitsleben schaut. Einerseits warnt Gott davor, dass die Arbeit die höchste Priorität im Leben bekommt. Und er meint, dass ein Tag pro Woche eingebaut werden soll. 6 Tage sollst du arbeiten und deine Werke tun. Das lese ich aber eben auch in der Bibel. Manchen Leuten muss man das nicht sagen. Die haben ständig, wie hieß das früher zu DDR-Zeiten, rollende Woche in manchen Betrieben. Und die haben vermutlich dann als Konfirmationsspruch gekriegt, den Text, wer schneller lebt, ist eher fertig. Da kriegst du dann so zwischen 40 und 50 ein Herzkasper. Wer als Lebenssinn nur die Arbeit hat, wird schneller krank, brennt aus, fällt im Alter ins Rentenloch, falls er überhaupt die Rente erlebt, und er jagt knallhart am Sinn des Lebens vorbei. Wenn die Arbeit nämlich das Thema fürs Leben, wenn es der Sinn des Lebens wäre, dann gäbe es keinen Lebenssinn für behinderte Menschen, dann gäbe es keinen Sinn mehr für alte Menschen, die nicht mehr arbeiten können, und dann gäbe es noch keinen Lebenssinn für Kinder, für die Geborenen wie für die Ungeborenen. Das Ergebnis ist dann einfach nur noch gruselig, wenn man so tickt. Also ich muss mich fragen, worüber definiere ich mich eigentlich? Was macht mich aus? Ist es das, was ich besitze, oder ist es das, was ich leisten kann? Der Sinn des Lebens ist jedenfalls nicht die Arbeit, kriege ich mit, wenn ich die Bibel lese. Und der Sinn des Lebens ist auch nicht die Freizeit. Der Sinn des Lebens ist, dass ein Mensch Gott in seinem Leben findet. Dass überhaupt Gott findet. Einen Lebenssinn-Suchtipp, den bekam ich, habe ich gelesen von einem Berater, der Manager schult. Und er macht in seinen Beratungen als erstes eine Aufgabe. Da bekommen die Manager Papier und Bleistift ausgeteilt und die Aufgabe heißt, stellen Sie sich vor, Sie müssten morgen früh an Ihrem eigenen Grab den Nachruf über Ihr Leben halten. Was würden Sie schreiben? Und dann müssten Sie schreiben. Sie bekamen Papier und Bleistift und mussten sich Gedanken machen, was soll am Ende über mein Leben gesagt werden, an meinem Grab? Was will ich ausstrahlen? Das war ja die Idee dahinter. Was ist das Thema, was ich ausstrahlen möchte mit meinem Leben? Das wollte er bei Ihnen rauskitzeln, der Trainer. Und schreibt da jemand auf sein Papier, nur Arbeit war sein Leben, dann muss ich feststellen, das kann man auch nach dem Leben eines Pferdes schreiben. Oder wenn dort steht, es soll gesagt werden an meinem Grab, er war ein erfolgreicher Mann, dann ist das Begräbnis der letzte Luxus, den er sich leisten kann. Und das war es dann. Gott hat sich das anders gedacht. Er wünscht sich, dass am Ende eines Lebens, eines jeden Menschen gesagt werden kann, er liebte Gott und seine Mitmenschen. Er liebte Gott und seine Mitmenschen. Stell dir einfach mal vor, du müsstest morgen früh an deinem eigenen Grab den Nachruf halten. Was würdest du dann über dein Leben sagen? Jetzt muss ich euch von einem erzählen, der konnte wirklich arbeiten, der hat die Ärmel hochgekrempelt. Und wenn er die Ärmel hochgekrempelt hat, ging auch richtig was los. Also schon als Kind im Sandkasten war er der Baggerfahrer, in der Schule war er der Klassensprecher. Der gehörte zu denen in der Schule, da war der Arm schon oben, da hat der Lehrer noch gar nicht gefragt. Also war so der Typ, ich weiß erst, was ich denke, wenn ich höre, was ich gesagt habe. So einer war das. Nach der Lehre hat er den Meister gemacht und dann hat er die eigene Firma aufgemacht. Es lief alles recht gut. Er konnte auch davon leben. Reichtümer konnte er nicht anhäufen. Aber es hat gereicht. Bis es eines Tages wieder mal in seiner Firma einen Flop gab. Sein Leben könnte man eigentlich nennen Karussell. Aufstehen, essen, zur Arbeit gehen, abends mal vielleicht noch vor dem Fernseher eine Flasche Bier trinken und dabei einschlafen, aber früh wieder zur Arbeit. Und am Wochenende, dieser eine Tag, den er rausgenommen hat, gehört zum Karussell nun auch inzwischen wieder mit dazu, ist also auch nichts Neues. Er arbeitet übrigens dort, und das ist ein Vorteil, wo andere Urlaub machen. Er arbeitet am Wasser. In Israel, am See Genezareth, hat er seinen Arbeitsplatz. Und er ist Fischer von Beruf. Also ich habe gehört, ein Pfarrer aus Sachsen, der ist auch mal nach Israel gereist. Und er hat dort mit der Gruppe eine Überfahrt geplant über den See Genezareth. Und als er den Preis gehört hatte, protestiert der, was für so viel Geld eine Überfahrt. Und der Bootsmann, der verteidigt natürlich seinen Preis. Bedenken Sie doch, das ist der See Genezareth, das ist das Wasser, wo Jesus drüber gegangen ist. Und der Pfarrer ist schlagfertig und sagt mir, bei den Preisen hier ist das auch kein Wunder. Also unser Fischer lebt jedenfalls vor 2000 Jahren am See Genezareth. Der heißt Petrus. Und der Petrus, der weiß, wie die meisten Menschen aus diesem Lebenskarussell, wird mich eines Tages der Tod rausfinden. Wenn der Sargdeckel zuklappt, dann hat das Ringelreihe ein Ende. Und das trifft der Tod sicher, habe ich gehört, bei allen Menschen zu. ist da eigentlich wundere ich mich, dass er so ein himmelreiches Leben lebte, weil er Jesus schon begegnet war. Er kannte ja Jesus. Du musst wissen, Petrus war verheiratet und seine Schwiegermutter war krank geworden und die hat Jesus geheilt. Ich weiß nicht, ob der Petrus eine gute oder eine schlechte Schwiegermutter hatte, aber eins weiß ich, er hat sich gekümmert, damit die Schwiegermutter nicht stirbt. Petrus hat gehört, dass Jesus heilen kann und ihn dann rangeholt. Und Simon Petrus Schwiegermutter steht in der Bibel, hatte hohes Fieber und sie baten Jesus für sie und er trat zu ihr und gebot dem Fieber und verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Du kannst mit Jesus also, merkst du hier, bekannt sein, aber immer noch nicht mit ihm leben. Du kannst in der Kirche sitzen, aber immer noch im Karussell unterwegs sein. Das soll es ja geben, dass Leute in der Kinderstunde waren, zum Kindergottesdienst rausmarschiert sind, im Religionsunterricht in der Jugendstunde saßen, aber immer noch im Kreis leben. Sie wissen viel über Jesus, aber leben ohne das Lebensthema, das Jesus mitbringt. Petrus hatte also schon gute Erfahrungen mit Jesus gemacht und später ist er ihm dann nochmal begegnet und da ging es ihm gerade schlecht, das war der Flop in seiner Firma. Er ist dabei, die Netze zu reparieren und während er vor sich hin arbeitet, da kommt Jesus in sein Blickfeld. Inzwischen haben sich eine ganze Menge Leute am Strand versammelt. Die schauen den Fischern nicht bei der Arbeit zu, die suchen auch nicht Steinchen. Die hören dem Sohn Gottes zu, sie wissen nur nicht, dass es der Sohn Gottes ist, der da gerade eine Rede hält. Und nun hat Jesus, der Sohn Gottes, also ein Problem. Es gibt zu viele Menschen, die hören wollen, was er zu sagen hat. Ich meine, so ein Problem wünscht man sich heute in Deutschland, in Europa auch, dass die Menschen in die Kirchen rennen und hören wollen, was hat denn die Bibel, was hat denn Gottes Wort uns zu sagen? In den Krisen, in den Problemen unserer Zeit. Und weil Jesus will, dass alle den Willen Gottes verstehen, fragt er nun unseren Fischkopf Petrus, kann ich mal deinen Kahn als Kanzel benutzen? So ist das, Jesus will manchmal Sachen von uns in seinen Dienst nehmen, Dinge, die du nutzt, die dir gehören. Und Jesus braucht hin und wieder deinen Besitz, das muss nicht unbedingt das Fischerboot sein. Das kann manchmal deine Arbeitskraft sein, das kann die Begabung sein, die bei dir versammelt ist. Das kann manchmal auch ein Teil von deinem Geld sein. Manchmal ist es vielleicht auch ein Musikinstrument, das du spielst. Das, was du hast, da ist Jesus bis heute dabei geblieben, will er hin und wieder in seinen Dienst nehmen. Und manchmal beginnt das Leben als Christ über die Mitarbeit in der Gemeinde von Jesus Christus. Das heißt aber nicht, dass jeder, der an der Kirchengemeinde mitarbeitet, automatisch auch gleich ein Christ ist. Ich meine, wir haben in der Kirche einige Unsitten, ich glaube, ich kenne mich da ein bisschen davon aus, aber eine dieser Unsitten ist, dass wir Leute, die äußerlich mitarbeiten, innerlich vereinnahmen. Ich hatte mal bei einer Jugendwoche dieses Aha-Erlebnis, dass eine Jugendleiterin den Ruf zum Kreuz folgte und der Jesus ihr Leben gegeben hat. Ich kannte sie und fragte, was war denn das jetzt? Das sagte sie, hier drinnen war es noch nie klar. Sie hatte äußerlich mitgearbeitet, aber wurde innerlich vereinnahmt, die ist doch Christ. Aber sie sagt, hier drinnen war es noch nie klar. Der Petrus jedenfalls hätte genügend Gründe gehabt, das Boot nicht auszuleihen, es festzumachen und schlafen zu gehen, denn er hatte gerade eine Nachtschicht hinter sich und das war der Flop. Seine Grundstimmung war Netze leer und Schnauze voll. Das war seine Grundstimmung. Die Arbeit, die hat ihm Sorgen gemacht und Petrus, muss ich sagen, der hat bei der Arbeit keine überhöhten Ansprüche an seinen Beruf, wie man das heute finden kann. Er sagt, mit meinem Job will ich den Lebensunterhalt verdienen. Und er hat auch nie verstanden, wie manche das heute nicht verstehen, ich gehöre dazu, dass manche Leute sagen, ich suche einen Job, der mir Spaß macht. Natürlich kann ein Beruf hin und wieder auch Spaß machen, aber er verlangt uns ja auch einiges ab. Und die im Berufsleben stehen, wissen das. Arbeit kostet auch Mühe, es kostet auch Schweiß. Und manche haben den Eindruck, dass sie am Monatsende nicht Lohn und auch nicht Gehalt bekommen, sondern Schmerzensgeld. Ich frage mich manchmal, wer hat es eigentlich verbrochen, den jungen Leuten die Utopie ins Herz und ins Gehirn zu setzen, dass ein Job gefälligst immer Spaß zu machen hat? Ist das vielleicht auch ein Grund für die vielen Ausbildungsabbrüche, von denen mir die Unternehmer erzählen? Wenn Arbeit nur Spaß machen würde, müssten wir am Ende zusätzlich noch Vergnügungssteuer bezahlen. Aber ich glaube, wir zahlen schon genügend Steuern. Vielleicht ist auch ein Teil der Pädagogik mit dafür verantwortlich, dass ständig schon bei kleinen Kindern fragt, möchtest du, hast du Lust, ist dir gerade mal danach? Und dass kleinen Kindern gar nicht beigebracht wird, dass es im Leben auch Dinge gibt, die man tun muss, auch wenn sie keine Lust und keinen Spaß machen. Die Arbeit dürfen wir nicht unterschätzen, sie bringt uns Geld, sie bringt uns menschliche Kontakte und Erfolgserlebnisse. Deshalb ist Arbeitslosigkeit nicht nur ein finanzielles Problem. Die Überschätzung der Arbeit ist aber eine zuverlässige Methode, das Lebensglück gegen die Wand zu fahren. Und das ist Leuten mit dem Lebensmotto, Arbeit ist das ganze Leben schwer zu vermitteln. Da Petrus will jedenfalls seine Familie versorgen und heute bei dieser Nachtschicht war die Arbeit spaßfrei und zusätzlich noch erfolglos. Er fragt sich vermutlich, was soll ich meiner Frau sagen, wenn ich ohne was zu beißen heimkomme? Er kann ja nicht wie wir schnell bei Aldi noch vorbeigehende Fischdose holen. Und wenn Jesus jetzt das Boot von Petrus will, dann ist das eigentlich eine Unmöglichkeit. Aber Jesus macht das so, er kommt in möglichen und er kommt in unmögliche Situationen in unser Lebensboot hinein. Jesus kommt auch nicht erst, wenn wir alle Probleme gelöst haben. Er kommt auch dann, wenn uns wie bei dem Petrus das Wasser gerade mal bis zum Hals steht. Das heißt, wenn wir Probleme haben. Ist das so klasse, dass Jesus unzählige Möglichkeiten hat, damit jeder in seinem Lebensboot die beste Botschaft der Welt überhaupt hören kann? Also unser Fischermann ist jedenfalls frustriert, er ist erfolglos und kraftlos und dennoch, das ist bewundernswert, lässt er Jesus rein und sein Boot wird jetzt zur Fähre für das, was Jesus zu sagen hat. Durch seine Fähre kommt das, was Jesus zu sagen hat, zu den Menschen. Und wir merken hier, wer Jesus nur etwas ausleiht, muss wissen, wenn wir weiterlesen, kriegen wir das mit, es bleibt nicht dabei beim Ausleihen. Jesus will nicht nur interessante Begegnungen, er will positive Lebensveränderungen. Wenn Jesus erst den kleinen Finger reicht, dann will er hinterher den ganzen Kerl, der an dem Finger dranhängt. Jesus will, dass der Petrus nicht erst dann, wenn er einen Herzinfarkt bekommt, aus seinem Karussellleben rausholt, sondern er will ihn jetzt rausholen. Er will ihn höchstpersönlich da rausholen. Er will ihm sein Lebensthema geben. Er will ihm das Ziel fürs Leben geben. Das will Jesus immer. Auch bei dir. Bei Petrus beginnt Jesus mit einer Predigt und die kriegt Petrus jetzt zu hören. Er sitzt da mit im Boot, weil er Jesus an seinen Arbeitsplatz gelassen hat. Am Schluss der Predigt nach dem armen Werke eigentlich von Jesus ein Dankeschön dran gewesen. Aber das Gegenteil kommt, es kommt nochmal ein neuer Arbeitsauftrag. Als Jesus mit der Rede fertig ist, sagt er zu Petrus, fahrt in die Mitte des Sees, werft eure Netze aus, um Fische zu fangen. Und hier kannst du mal sehen, sagen jedenfalls manche, dass Religiöse keine Ahnung vom wirklichen Leben, vom wirklichen Arbeitsleben haben. Aber es ist Unsinn. Der Fischer fangen will, der fährt nachts raus, sagen viele. Und da haben Petrus und seine Kollegen ja eben nichts gefangen. Das, was Jesus will, das kann man eigentlich nicht verlangen. Erstens, Petrus ist nach der Nachtschicht fix und fertig, ist auf dem Docht. Und jetzt soll er nochmal einen Bootsverleih aufmachen, also nochmal rausfahren. Das Zweite, das, was Jesus sagt, steht gegen seine langjährige Erfahrung, gegen seine langjährige Berufserfahrung. Und das Dritte, er fragt sich vermutlich auch das, was viele heute sich fragen, was werden jetzt die anderen denken? Vor allem, was werden meine Kollegen denken, wenn ich das tue, was Jesus gesagt hat? Ich mache doch mich hier zum Ei. Er ist hin und her gerissen, das kannst du dir sicher vorstellen. Klar, Jesus hatte vor einiger Zeit seine Schwiegermutter vom Fieber geheilt, aber das, was er jetzt will, das ist schon zu viel. Sein Verstand sagt nein, seine Gefühle sträuben sich und Lust auf so eine Kreuzfahrt hat er auch nicht. So ist das, wenn Jesus ruft, dann kann vieles dagegen stehen, dein Verstand, deine Gefühle, deine Lustlosigkeit. Wichtig aber ist, dass du in so einer Situation, wenn du mitkriegst, dass Jesus zu dir spricht, ihm auch folgst. Petrus hat Probleme mit dem, was Jesus will, und deshalb sagt er zu Jesus: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das finde ich so beachtlicher als ehrlich. Und das finde ich auch wohltuend. Da sagt Jesus, wie es ihm ums Herz ist. Das können wir heute auch. Wir können ihm das sagen, was uns aufs Herz drückt, in den Familien, im Arbeitsleben, in unseren Beziehungen. Bei Jesus kannst du echt sein und du kannst davon ausgehen, mit dem, was du ihm anvertraust, zieht er dich nicht über den Tisch. Aber dennoch sagt der Petrus, nachdem er sein Erz ausgeschüttet hat, von seinem Problem gesprochen hat, auf dein Wort hin will ich aber das Netz auswerfen, weil du es gesagt hast. Das ist eigentlich total verrückt, ein verrückter Fischkopf. Normalerweise meint jeder, das, was Jesus sagt, das kann wohl richtig sein, aber meine Kollegen, meine Freunde, meine Situation, meine Stimmung, der Petrus dreht hier den Spieß genau um. Der sagt, meine Kollegen, meine Freunde, meine Stimmung, alles steht dagegen, aber Jesus, auch wenn die anderen mir vielleicht einen Vogel zeigen, du hast gesagt und deshalb tue ich das. Das, was Jesus sagt, reicht aus, um das Leben zu finden, das, was du im Leben brauchst, das bekommst du von Jesus und dazu noch, wenn das, was im Leben zu Ende geht, was du brauchst, bekommst du von ihm das ewige Leben. Und davon hat auch Petrus vermutlich eine Ahnung. So ist das, wenn ein Mensch Jesus in sein Lebensboot reinlässt, gibt dann Jesus den Kurs an, fahr hinaus. Und Petrus kennt nun den Kurs, fährt raus auf dem See, tut das, was Jesus gesagt hat. Und nun lesen wir in der Bibel. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Könnte sich eigentlich jetzt bei Jesus mit einem feuchten Händedruck bedanken und sagen, wie wunderbar, das ist Aufschwung in der Ost. Jesus, du bist also jetzt bei mir in der Firma gleich mal angestellt, du bist für Segen zuständig, dass in der Firma vorangeht. Aber das passiert alles nicht. Die Bibel steckt so voller Überraschungen. Völlig unerwartet fällt der Petrus in seine Kutter auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir. Da könnte man sagen, das ist schon unfreundlich. Hat er keinen Anstand, schlechte Kinderstube gehabt? Überhaupt nicht. Weißt du, wenn Menschen entdecken, dass Gott ihnen nahe ist, dass Gott ihnen plötzlich auf Tuchfühlung nahe ist, dann ist in der Regel Schluss mit lustig. Dann ist Schluss mit strammer Haltung. Dann ist Gott nicht mehr irgendwo in irgendeiner Entfernung. Er ist auch nicht mehr eine religiöse Idee von ein paar frommen Spinnern. Gott ist plötzlich da und zwar so nah, dass ein Himmel Angst werden kann, dass ein um den Himmel Angst wird und das kriegt der Petrus mit. Er kapiert, im Leben geht es mehr als um Büffeln, um Hetzen, um Schuften, um Arbeiten. Jesus ist der Sohn Gottes und ich passe nicht zu Gott. Die Begründung liefert er gleich mit, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein sündiger Mensch. Was meint er damit? Meint er da Flensburg, die Verkehrssünderkartei? Oder meint er vielleicht, oh, ich habe beim Contitor zu viel eingekauft und habe das auch noch gegessen, ach, habe ich wieder gesündigt? Wir machen häufig aus der Sünde so eine Lappalie draus. Sünde ist doch viel größer und umfassender. Ich meine, ich komme ja aus der Landeskirche und wir bringen ja Kinder zur Taufe und da gibt es dann, höre ich von Pfarrern, dieses Vorgespräch mit den Paten und mit den Eltern. Und dann versprechen die Eltern hoch und heilig in diesem Vorgespräch, dass sie ihr Kind christlich erziehen wollen. Und dann kommen sie zur Taufe und die Eltern werden mit dem Kind nicht wieder gesehen in der Gemeinde und vielleicht dann mal zur Konfirmation. Und dann sagen manche Christen und stellen sich hin und sagen, die Eltern haben gelogen, sie haben versprochen, dass sie ihr Kind christlich erziehen. Ich sage, die haben nicht gelogen. Die haben es nur falsch verstanden. Sie verstehen unter christlicher Erziehung, ich will aus meinem Kind einen anständigen Menschen machen. Wollen aber alle. Die meisten jedenfalls. Ein anständiger Mensch hat noch nichts mit christlicher Erziehung zu tun. Christliche Erziehung heißt doch, ich will meinem Kind Appetit machen auf ein Leben mit Jesus, der die Sünde vergibt und der einen Neuanfang schenkt. Das Gegenteil von Sünde ist doch nicht ein moralisch gutes Leben. Das Gegenteil von Sünde ist ein Leben mit Jesus, der die Sünde vergibt, die Trennung von Gott überwindet durch Kreuz und Auferstehung. Und das schwingt alles bei Petrus mit. Wir können moralisch gut drauf sein, sind aber dennoch Sünder. Sünde ist, wenn Gott dir gleichgültig ist, wenn du ohne ihn lebst, wenn du nicht nach seinem Willen fragst. Und das kriegt der Petrus mit. Das ist ungefähr so, als wenn in der Dunkelheit plötzlich ein Leuchtturm angeht und man kriegt mit, ich fahre mit meinem Boot, mit meinem Lebensboot auf eine Klippe zu. Man sollte sich genau überlegen, ob man Jesus ins Lebensboot reinlässt oder nicht, denn wenn man ihn reinlässt, wird man immer entdecken, ich passe nicht zu Gott, ich bin ein Sünder. Aber Jesus bringt nicht nur diese Entdeckung mit, sondern er bringt gleich seine Liebe mit, die Vergebung und den Neuanfang. Dafür steht das Kreuz. Petrus hat jedenfalls gemerkt, meine Beziehung zu Gott stimmt nicht, ich fahre nur im Kreis, ich werde nur gelebt, lebe aber gar nicht und ich habe den Erfinder des Lebens niemals für mein Leben, für dieses Geschenk um Rat gefragt, wie ich es denn gestalten soll. Deshalb fällt er Jesus zu Füßen und erkennt, Jesus ist mehr als ein Rabbi, Jesus ist mehr als ein Prophet. Vielleicht fragst du, mir geht es eigentlich ähnlich wie dem Petrus, wie komme ich da raus? Manche, die sagen und empfehlen, du müsst mehr Bibel lesen, dann kommst du da raus. Aber durch das mehr Bibel lesen ja noch nicht. Manche sagen, du musst mehr die Ärmel hochkrempeln in der Kirchengemeinde, mehr mitarbeiten. Manche sagen, du musst öfters in der Kirche sein als der Pfarrer. Indem wir uns anstrengen, kommen wir aus der Nummer nicht raus, sondern indem wir uns beschenken lassen. Von Jesus. Das Leben findest du nur, wenn deinem Leben keine Sünde ist und die kann nur einer entsorgen und das ist der Mann aus Nazareth, Jesus Christus. Er hat das ganze System geändert, er polt das ganze System um. Nicht du musst etwas aus dir machen, sondern er macht etwas aus dir. Er sagt, ich stehe zu dir, deine Sünde hat ihm ganz viel Arbeit gemacht. Und er bietet dir an, ich vergebe dir deine Schuld, fürchte dich nicht, auf Sünde steht der Tod. Aber Jesus hat das alles auf sich genommen. Und deshalb kann nur Jesus sagen zu dem Petrus, hab keine Angst. Das heißt, deine Sünde hat mir viel Arbeit gemacht, aber ich vergebe dir. Ich muss mal was zu den Männern besonders sagen. Die Frauen können sich jetzt mal Oropax reinmachen. Liebe Männer mal unter uns, ich habe den schweren Verdacht, dass wir an der Stelle ein ganz besonderes Problem haben. Weil wir uns in der Regel darüber definieren, was wir tun, was wir zustande kriegen, was wir gerockt kriegen über unsere Arbeit. Und jetzt kommen wir hier an eine Stelle in der Bibel, die uns deutlich macht, um die Sünde loszuwerden und um den Himmel zu kommen, kannst du nichts leisten. Und wir haben uns aber so angefreundet, dass wir gerne etwas leisten und gerne etwas darstellen wollen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir Männer ganz besonders ein Problem damit haben, uns beschenken zu lassen. Vielleicht haben es die Frauen eher drauf, sich beschenken zu lassen. Aber, das dürfen die Frauen wieder zuschalten, wenn wir zum Kreuz hingehen, können wir nichts tun, nichts erarbeiten, uns nur beschenken lassen. Wir können nur eins tun, eins beitragen, unsere Sünde herbeitragen, zum Kreuz. Aber wenn wir am Kreuz gewesen sind, und Frieden mit Jesus geschlossen haben, dann müssen wir vom Kreuz wieder weggehen und zwar in die Welt. Mit der Botschaft vom Kreuz. Und da gibt es wirklich was zu tun. In der Mission kann man Weicheier nicht gebrauchen. Da braucht man Leute, die was aushalten. Du brauchst auch nur mal in der Kirchengemeinde mitzuarbeiten. Du wirst plötzlich merken, ganz so lustig ist das nicht immer. Da muss man auch was durchhalten, da muss man das aushalten, da gibt es viel zu tun. Aber wir merken, wir sind da mit einem dankbaren und freudigen Herzen dabei und wir merken auch, dass einer uns, nämlich der vom Kreuz, uns die Kraft dazu gibt. Die Konsequenz ist, dass es einiges zu tun gibt. Das neue Leben beginnt auch bei dem Petrus. Jetzt wirst du nicht mehr vergeblich arbeiten ab diesem Augenblick, wenn du zu Jesus gehörst. Das Thema: in Zukunft wirst du Menschen fischen, bekommen wir. Also ein verrückter Fischkopf lebt gegen den Trend und Jesus ist jetzt das Fisherman's Friend. Er wird Fischer bleiben, aber das Fangobjekt, sagt Jesus zu ihm, das wird sich ändern. Die Fische, die fing er bisher, um sie zu töten, in Zukunft soll er Menschen fangen und zwar fürs Leben. Nun sitzt mancher, und das jetzt zum Schluss, vielleicht mit seiner Bank und denkt, ja, was kann ich denn da tun mit meinen Möglichkeiten? Wisst ihr, jeder mit seinem Beruf kann diesen Beruf zum Gottesdienst machen für Jesus. Wenn du in die Schule gehst, dann kannst du lernen für Jesus und kannst dann sagen, bei jeder Arbeit, die du schreibst, bei jeder Klausur, bin ich mal gespannt, was Jesus dann aus meinem Leben macht und wie er mich zum Segen setzt für andere Menschen. Oder du bist in der Firma, hast vielleicht sogar eine Führungsposition und hast vielleicht bisher noch gar nicht gemerkt, dass du auch dazu da bist, das Klima in der Firma zum Positiven zu verändern, weil du andere ethische Grundlagen hast, als vielleicht viele Arbeitskollegen, als viele andere Persönlichkeiten in Führungsebene. Oder die Mutter, die sagt, ja, was kann ich tun, ich kann ja nicht mehr recht in der Gemeinde mitarbeiten, weil du müsstest mal wissen, wie meine Kinder mich in Anspruch nehmen. Ja, du vervielfältigst das, was Jesus dir gegeben hat, in deine Kinder und veränderst damit und prägst damit schon die Zukunft der Gesellschaft, indem du das an deine Kinder weitergibst und vervielfältigst. Auch das ist schon Gottesdienst. Oder ich höre von der 90-jährigen Frau, die mir erzählte, dass sie nachts nicht schlafen kann und hielt sich aber dann bei den Beschwerden gar nicht so lange auf. Und frug mich dann, wissen Sie, was ich dann mache? Ich sage, nö, ja, ich bete. Ich bete für den Bürgermeister, ich bete für den Pfarrer, ich bete für die Jugend, dass sie zu Jesus findet und ich bete für die Missionare. Ich habe eine ganz lange Gebetsliste. Und selbst Leute, die nicht mehr sprechen können, ich war bei einem Mann zu Gast, der konnte nicht mehr reden, der konnte nicht mehr seine Gliedmaßen bewegen, der konnte nicht mehr essen und trinken. In Namibia war das, da hatte ich eine Veranstaltungsreihe und sollte den Mann besuchen. Ich hatte schon mal an diesem Abend davon gesprochen. Und ich habe dann gemerkt, wie dieser Mann mit seiner Behinderung zum Segen geworden ist, kurz vor seinem Tod für viele Menschen. Nämlich, die Leute sind zu ihm beichten gegangen. Die wussten, der betet für mich und was ich dem sage, kann der sowieso niemandem erzählen. Und so ist dieses Krankenlager zu einem Segensort geworden. Arbeit, obwohl er mit seinen Gliedmaßen überhaupt nichts mehr zustande gekriegt hat. Und die Frage ist, wie lässt du dich von Jesus einspannen? Aber wenn du dich von ihm einspannen lassen willst und so zum Segen auch für andere werden lässt, dann musst du es ihm vorher erstmal sagen. Das heißt, in dein Lebensboot reinlassen, so wie der Petrus. Und dazu lade ich dich im Namen von Jesus ein. Und biete auch heute Morgen ein Gebet an, das du zu deinem eigenen Gebet im Herzen machen kannst, dass du Jesus damit sagst, im übertragenen Sinne, komm in mein Lebensboot, und jetzt bin ich gespannt, wo du mich hinschipperst, wie du den Kurs angibst. Und ich bin vor allem dankbar, dass du mich ans Ziel bringst. Und für diejenigen, die sagen, jawohl, das ist jetzt heute mein Gebet und ich will heute ernst machen mit Jesus, bitte ich, dass wir am Schluss uns hier vorn treffen. Ich habe ein Heft dabei, da steht das Gebet nochmal drin, auch ein paar Punkte, wie es weitergeht. Wir haben auch Zeit für Gespräch. Die Grüngröße, habe ich gehört, gibt es hier. Ne? Die können noch ein bisschen warten. Wichtiger ist erstmal das zu klären, ist Jesus der Boss meines Lebens? Und wenn nicht, dann kann das dein Gebet sein. Ich lade dich dazu ein. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben, mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast.